Selbstgespräche. Gute Fragen, ehrliche Antworten, tiefe Gespräche. Heute ein Selbstinterview mit Thomas Tille. Thomas, hallo. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst für dieses Interview. Gerne. Und normalerweise würde jetzt Folgendes passieren. Ich als Interviewer würde dich vorstellen, würde erzählen, was du machst, was du für einen Hintergrund hast und warum es sich lohnt, dir zuzuhören. Wir machen das heute ein bisschen anders, denn ich denke, dass die Zuhörer, Zuschauer im Laufe des Interviews eh mitbekommen, wer du bist. Okay. Und deswegen fange ich heute mal anders an, und zwar mit der Frage an dich: Warum sollten dir Zuhörer oder Zuschauer zuschauen oder zuhören? Wow, das ist meine Eröffnung. Ich persönlich glaube, dass es sich immer lohnt, zuzuhören und zuzuschauen. Und dass jeder Mensch tatsächlich was zu erzählen hat. Und dass man an jedem Menschen lernen und wachsen kann. Und der Grund, warum man mir zuhören oder zuschauen sollte, ist eigentlich nur, um ein anderes Universum kennenzulernen. Und zwar im Sinne von jeder Mensch und nicht nur Menschen, sondern eigentlich jedes Wesen und jeder Organismus ist ein eigenes Universum. Und nur in dem Sinne würde ich sagen, lohnt es sich zuzuhören. Also ich meine, ich selber höre mir Podcasts an und schaue mir Videologs und Ähnliches an, weil ich neugierig bin, weil ich wissen will, wie leben andere dieses Leben, mit welcher Haltung gehen die durchs Leben, in welcher Art sind die in der Welt. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum sich es überhaupt lohnt. Klar, habe ich wahrscheinlich wie jeder andere Mensch auch Botschaften, aber mir ist vollkommen bewusst, dass das, was ich zu sagen habe, nur das ist, was ich zu sagen habe. Also keine Wahrheiten, die für andere gelten. Also wenn man mir jetzt dann die nächste Zeit zuhört, dann sicher nicht, um irgendwelche Wahrheiten oder Wege zu erfahren, die einen glücklicher machen, die Welt retten, die überhaupt irgendwas besser machen. Aber auch deswegen, weil ich selber da nicht dran glaube, weil ich selber nicht so in der Welt bin. Aha, danke. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann geht es heute eigentlich nur darum, eine Art in der Welt zu sein, zu erleben, so wie du es gesagt hast, nämlich dich. Ja, nein, also ja, weil natürlich, welche Art sollte man sonst kennenlernen? Dann muss man sich einen anderen Blog oder ein anderes Video oder ein anderes Interview anschauen. Und nein, weil es natürlich nie nur um einen Menschen und in dem Fall um mich geht, sondern weil in dem Moment, wo ich mich auf das Anhören oder das Ankommen lassen dessen einlasse, was ein anderer Mensch sagt, von sich gibt, wie er sich zeigt, natürlich eine Verbindung entsteht und natürlich eine Beziehung entsteht, auch wenn die jetzt über dieses Medium nur mittelbar ist. Aber in dem Moment, mir geht es ja genauso, wo ich einen Blog anschaue, lese oder ein Interview sehe, trete ich in Beziehung mit dem Menschen und dem, was er oder sie mir zur Verfügung stellt. Und es geht ja nicht darum, was der oder diejenige sagt, sondern es geht darum, was löst es bei mir aus? Also was macht es mit mir? Keine Ahnung, das Letzte, was ich mir angeschaut habe, war tatsächlich von Andrew Cohen und Mark Gaffney ein Dialog. Und jetzt kann ich über die beiden wenig sagen, aber was es bei mir ausgelöst hat, das war mir sehr deutlich. Und das ist natürlich auch schon ein Teil dessen, wie man generell in der Welt sein kann und wie ich auf jeden Fall in der Welt bin. Erklär das mal, wie meinst du das genau? Naja, für mich gibt es, also mich gibt es singulär nicht. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Und ich als etwas Erlebtes ist auch kein monolithisches Ich. Also ich sitze nicht hier und sage, ich bin Thomas Tiller und so bin ich. Ja, das erlebe ich nicht so, sondern ich erlebe ein Ich-Gefühl oder ein Selbstgefühl auf verschiedenen Ebenen. Und dieses Ich-Gefühl ist jeden Moment neu und ist jeden Moment geprägt von einem Innen und von einem sehr komplexen Innen und einem Außen und zwar auch dann einem sehr komplexen Außen. Und ich bemerke aber auch, dass das, was ich tatsächlich in der Hand habe und das, wo ich tatsächlich einen Gestaltungsspielraum habe, ist erstmal, nicht als einziges, aber erstmal mein Innen, also dieses Innere dieses Ichs. Und zwar einmal das Innere dieses Ichs hier in dieser grobstofflichen, körperlichen Form, aber auch das Innere dieses Ichs in einer erweiterten Form. Also das, was auch in spirituellen Wegen als Zustände oder gar als andere Ichs, größere Ichs, wie auch immer erfahren und beschrieben wird. So, und ich kann nicht in dieser Welt sein, ohne dass ich diese beiden Welten, Wirklichkeiten, wie auch immer man es nennen will, in Verbindung bringe. Und damit gibt es mich als Monolith, mich als singuläre Entität nicht. Sondern es gibt immer eine Grenze. Das ist erstmal diese sichtbare Grenze hier. Und es gibt ein Innen und es gibt ein Außen. Und in dem Moment, wo es ein Außen gibt, gibt es andere, die ich genauso erlebe und mit denen ich in Beziehung gehen kann. Und das klingt jetzt alles wahnsinnig kompliziert, aber was ich damit eigentlich nur sagen will, ist selbst, also jeder und jede, die jetzt zuhört, ne, hört zu und da steckt schon drin, da ist ein anderes Ich. Und zwar ein anderes Ich, was nichts anderes machen kann, als ins Außen schauen, da findet es mich, hört, was ich sage, sieht mich vielleicht und dann kommt es an und fällt in dieses andere Innen. Und nur so kann ich in dieser Welt sein. Das heißt, ich sehe, ich höre, also ich nehme in vielerlei Hinsicht das Außen wahr, bin mir aber vollkommen bewusst, dass es das Außen ist. Und bin mir auch bewusst, dass wenn ich an dieser Grenze, also wenn dieser Körper, wenn dieses Ich, der Thomas, im Außen irgendwas verändert. Ja, also angenommen, ich gehe auf der Straße zu irgendwie hin, den ich nicht kenne, und schüttel ihm oder ihr die Hand und sage, Thomas, mein Name, dann wird es irgendeine Reaktion im Außen hervorrufen. Ja, vielleicht erstauntes mich anschauen oder erfreutes Hallo sagen oder auch weglaufen und mich für blöd halten, was auch immer. Letztlich kommt das aber nur wieder bei mir an und da kann ich weiterschauen, was ich damit mache. Und das heißt einfach nur, ich anerkenne in diesem Moment, und die Frage war ja, was heißt das so in der Welt zu sein, wie ich es gerade beschrieben habe? Ich anerkenne in diesem Moment, dass es ein Innen gibt, da habe ich die absolute Hoheit drüber. Und es gibt ein Außen, da kann ich reinwirken, ohne jedoch zu sagen, zumindest ab bestimmten, also an der Grenze bestimmter Konventionen sicher nicht mehr, ohne sagen zu können, was passiert im Außen durch meine Aktion, die an dieser Grenze, an diesem, an, mit, die, die, durch das Interagieren, durch diesen Körper, durch Sprache, durch all diese Dinge tatsächlich hervorgerufen wird. Also kurz gesagt, ich innen mit einer Wirklichkeit, mit einem Erleben, was ich in der Hand habe, alles andere im Außen, was aber unter anderem aus genau den gleichen Ichs besteht, nur in anderer Form, und eine Interaktion zwischen mir und dem und den anderen. So, und das hat, so komisch das jetzt klingt, aber das hat einfach viele Konsequenzen, wenn man das als ein, wie soll ich sagen, als einen Weg nimmt, als eine Übung nimmt. Das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Weil das ja schon relativ komplex klingt, was du da gerade erzählst. Und jetzt ist nur mal meine Zwischenfrage, ist das, Ist das jetzt ein Gedankenkonstrukt, was du da gerade sagst? Dann hat das irgendwas vielleicht auch mit deinem Buch Am Ende der Machbarkeit zu tun? Oder ist es tatsächlich ein Erleben? Weil es ging ja gerade um Erleben. Nö, ist schon ein Erleben. Also ich erlebe jeden Moment genauso. Ich erlebe jeden Moment genauso, dass ein permanentes Bewusstsein da ist für ich als die Grenze zum Außen, ich innen, also dieses Universum Thomas Tiller. So wie jeder andere Mensch und jedes andere Wesen auch ein Universum ist. Und das Außen als ein noch komplexeres Universum, wo ich aber immer nur Grenzen sehe. Und hinter diesen Grenzen sich wieder ein Universum verbirgt. Und das klingt so wahnsinnig komplex, ich muss es nur irgendwie in Worte fassen. In dem Moment, wo ich es in Worte fasse und nicht komplett reduzieren will, bleibt mir natürlich nichts anderes, als es in komplexere Worte zu fassen. Aber es ist ein Erleben, wenn du das meinst. Ja. War das deine Frage? Ja, genau. Ich versuche das nur gerade nachzuvollziehen. Ich glaube, für mich wäre das ein Riesenaufwand, das alles irgendwie zu bauen und zu konstruieren und dann so in der Welt sein zu wollen. Ja, klar, aber für mich ist es kein Aufwand. Also natürlich ist es ein Weg gewesen und natürlich ist es auch ein sehr bewusster Weg gewesen, das immer mehr zu integrieren. Also mein Weg ist und war, mich und mich in Beziehung zur Welt zu erforschen. Und das wird es auch weiter sein. Und da bin ich ja nicht der Einzige. Also das ist ja, sagen wir mal, jeder und jede, der oder die diese Grundfragen stellt, ja, die einen unweigerlich irgendwann weiterführen als nur in diese grobstoffliche Welt, nämlich, warum bin ich hier? Wer bin ich in dieser Welt? Was ist da noch? Die werden ihren Weg gehen und werden auf ihre Art ein Erleben davon bekommen, was das alles bedeutet, was ich da sage. Ja, und ich kann immer nur über mein Erleben reden, vor allem nur dann, wenn ich gefragt werde. Und ansonsten ist es tatsächlich, ich kann es gar nicht anders sagen, ein von Moment zu Moment permanentes Üben, nicht in dieses, also in mein Alltags-Ich, mein Ego, obwohl das ein sehr negativ besetzter Begriff ist bei uns. Kann ich nachher auch noch was sagen, aber nicht in dieses Ego reinzufallen und zu glauben, ich bin nur das, weil ich bin nicht nur das. Ja? Ich bin diesem Ego oder diesem Alltags-Ich höllisch dankbar, weil es mein Überleben in der Grobstofflichkeit, in dieser körperlichen Form sichert und zwar permanent sichert und zwar unter einem ziemlich hohen Aufwand sichert. Und mir gefällt es manchmal selber nicht. Ja? Wenn es nach mir ging, dann hätte ich genug Kohle und wirtschaftliche Sicherheit, die ich, was jetzt erstmal egoistisch klingt, aber so ist es gar nicht gemeint, dafür verwenden würde, genau diesen Weg Moment für Moment zu gehen und meinem Ego immer wieder sagen würde, lass gut sein, ich bin versorgt, ich bin abgesichert, aber sei dabei und schau dir das mit an. Ja, also diese Integration vom Ego, dieses liebevolle Anerkennen, was dieses sogenannte böse Ego, was wir da aufgeben sollen und was weiß ich. Was das eigentlich permanent leistet und dass es ohne das auch nicht geht. Denn wenn, und das ist auch noch eine Sache, wenn ich den Anspruch habe, und den habe ich weiß nicht, ob den andere haben, aber ich habe den, dass ich durch diese Welt gehe, und zwar durch diese ganz greifbare, grobstoffliche Welt mit all ihren Dramen, ihrem Schmerz, ihren Schwierigkeiten, aber auch ihrer Freude, ihrer Liebe, ihrer Ekstase mit all dem, mit dieser Stofflichkeit, dieser Körperlichkeit, mit der Sinnlichkeit. Wenn ich den Anspruch habe, das alles zu erleben und gleichzeitig, ja, also nicht abgehackt mal das eine, mal das andere, sondern gleichzeitig die Tiefe dahinter zu suchen und zu erkennen, die eben nicht nur was mit dieser Stofflichkeit und dieser stofflichen Welt zu tun hat, naja, dann wird es schwierig, dieses Ego zu verurteilen. Ja, denn nur durch diese Existenz, nur durch diese stoffliche, grobstoffliche, physische Existenz ist ein Erleben dieser gesamten Realität, Wirklichkeit möglich. Nur dadurch kann ich da sein, und zwar ganz da sein. Nicht nur als spirituelles Wesen, nicht als jemand, der diesen vertikalen Weg geht und am Schluss alles und nichts ist und in der Non-Dualität landet, was definitiv also auf der einen Seite eine Zustandserfahrung und auf der anderen Seite eine Seinsform ist, die ich absolut erstrebenswert finde, die aber auch nur funktioniert, wenn in dieser Non-Dualität und in diesem Alles-Sein eben auch das Ego mit drin ist. Und eben auch die Schmerzen und das Leid einer menschlichen Existenz mit drin sind. In dem Moment, wo ich die ausklammer, klammere ich einen Teil des Lebens aus. Und deswegen ist diese Art in der Welt zu sein, ist weniger, also klingt in der Beschreibung so wahnsinnig technisch und so komplex. In Wirklichkeit ist sie das gar nicht, sondern in Wirklichkeit ist es ein ständiges nur Dasitzen oder Dasein oder in Kontakt sein und erleben und erfahren, was es gerade zu erfahren gibt. Und dazu gehört auch die eigene Seinsform dazu. Und dazu gehört auch, dass ich, wenn ich mich umschaue, eben nicht nur die physische und die stoffliche Welt erlebe, sondern gleichzeitig das, was sie durchdringt, das, was auch noch da ist, das Feinstoffliche, das Kausale, also alles, was eben da ist, aber mit den Sinnen, die wir im Grobstofflichen haben, erstmal nicht zu erfahren ist. Und das Schwierige an der Sache, und das ist mir vollkommen bewusst, bevor du jetzt die nächste Frage stellst, ist natürlich, jeder von uns und jeder von uns hat ein Erfahren und ein Erleben vom Sein, vom Dasein. Und alles, was ich jetzt gerade beschreibe, passt oder ist wahrscheinlich, schätze ich mal, für einen Teil nicht nachvollziehbar, weil ich Dinge beschreibe, die im Erleben nicht vorkommen. Jetzt hast du mir gerade die Frage schon vorweggenommen, weil alles, was ich von dir bis jetzt höre, klingt fast schon textbook-mäßig nach dieser Trennung. Entweder gehst du einen spirituellen Weg, und das Wort natürlich mit Vorsicht genossen, im Sinne von Richtung Erleuchtung, Richtung Einheitserfahrung, Richtung Verwirklichung, oder du bist in der Welt. Ja, Moment, aber das ist genau, dieses Oder ist es. Die Trennung an sich braucht es für mich nicht mehr. Und ich kann es gar nicht anders sagen. Ich bin heilfroh, dass ich in diese Zeit und auch an diesen Ort geboren bin. Weil der große Luxus ist, dass es diese Trennung nicht mehr braucht, sondern dass wir die Chance haben, dass es die auch nicht mehr gibt für uns. Also dass wir die beiden Sachen integrieren in einen Weg, in ein Leben, das dadurch ganzer ist. Ja, also nicht die eine Seite östliche und westliche Traditionen, die über Jahrhunderte und Jahrtausende diesen Weg der Versenkung, den Weg der Kontemplation, den Weg der Meditation, den Weg des Verwirklichens und zwar des vertikalen Verwirklichens gegangen sind, das aber nur konnten, weil sie der grobstofflichen physischen Welt entsagt haben. Das heißt, die haben sich in sich versenkt und haben da Dinge erfahren und erlebt und sind dadurch auch innerlich, haben sich verändert, sind woanders hingekommen, sind wer anders geworden. Und zwar, weil sie es geschafft haben, die Ablenkungen im Außen so weit wie möglich rauszuhalten. Und darüber sind extrem viele Traditionen entstanden, ich kann es gar nicht anders sagen, aus denen wir heute schöpfen können. Und zwar sowohl im Osten als auch im Westen. Ob das jetzt Zen oder generell Buddhismus ist oder ob das selbst christliche Mystikerinnen und Mystiker sind, die haben uns ja was hinterlassen und die haben uns unter anderem auch Beschreibung von Wegen und Beschreibung von Orten hinterlassen, an denen wir uns orientieren können, ohne dass wir uns komplett vom hiesigen Leben zurückziehen müssen oder in der Versenkung verschwinden müssen, sozusagen, aus Sicht dieser grobstofflichen Welt. Und auf der anderen Seite sowas wie die Aufklärung, die seit 400, 500 Jahren die grobstoffliche Welt erklärt, und zwar in einem Detailgrad und in einer Feinheit, die es uns erlaubt, so da zu sein, wie wir da sind. Mit allen Nachteilen. Also mit dem Nachteil der Tatsache, dass wir ohne die Anbindung, die die einen hatten, auf eine Art vergessen haben, dass wir nicht die Krone der Schöpfung sind, sondern dass wir ein Teil eines Ökosystems sind, was wir als Menschen im Moment so sehr ausbeuten, dass es eventuell einfach irgendwann uns als Menschheit nicht mehr tragen will und kann. Ja. Und ne, für mich ist diese Übung oder dieser Ansatz ist tatsächlich dieser integrale Weg, in dem ich immer beides bewusst mit mir trage und auch beide Seiten übe. Also einfach diese Versenkung, der Versenkung oder der Meditation oder wie auch immer es für jeden und jede Einzelne am besten benannt ist, indem ich dem Platz gebe, und zwar räumlich und zeitlich in meinem Leben, und indem ich der, wie soll ich sagen, dem Leben in der Grobstofflichkeit Platz gebe, und indem ich immer wieder zum Beispiel auf Retreats gehe oder es auch in meine Praxis, in meine tägliche aufnehme, die Verbindung herzustellen. Also nicht das eine oder das andere, sondern das eine und das andere zu erleben. Und zwar in einer Art, wo kein Umzu dahinter steckt. Also wo keine Absicht dahinter steckt. Also weder die Absicht, den Planeten zu retten, noch die Absicht, dass es mir jetzt viel besser geht, denn der Weg ist bisweilen extrem anstrengend, noch die Absicht, dass dadurch andere irgendeinen Nutzen davon haben. Denn das sind alles nur Absichten, die irgendwo im Inneren ihren Ursprung haben. Und ein Teil der Übung ist tatsächlich, diesen Ursprung zu erforschen. Okay, das ist jetzt wahnsinnig viel Information auf einmal. Ich versuche mal zusammenzufassen, was du mir sagst. Du sagst mir gerade, dass, weil die haben ja damit angefangen, warum sollte man dir zuhören? Da sagst du mir gerade, man sollte dir zuhören, weil du einer bist, der ohne, obwohl das hast du gar nicht gesagt, aber ich sag's mal so, ohne ein Dogma, also ohne irgendeiner Schule anzugehören, gleichzeitig einen spirituellen und einen weltlichen Weg gehst. Ja, obwohl du in dem Moment, wo du es so beschreibst, eine Trennung reinbringst, nämlich genau die Trennung, die ich nicht erlebe zwischen spirituell und weltlich. Naja gut, aber wir müssen es ja irgendwie ansprechbar machen. Deswegen mache ich die Trennung. Aber ich verstehe schon auch, dass es für dich ein Weg ist. Ja genau, es ist ein Weg. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ja, genau. Und oder lass mich erstmal fragen, wie kommt es überhaupt dazu, dass du auf diesen Weg gekommen bist? Oder dass der Weg dich irgendwie gerufen hat oder so? Naja, auch darauf habe ich. Das ist eine spannende Frage. Puh. Das ist lustig, weil ich ständig Unterscheidungen wahrnehme und höre, die ich nicht machen kann. Aber natürlich ist es eine Frage, die ich auch stellen würde. Dieser Weg hat mich nicht gerufen. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin dieser. Ich kann nicht anders. Ich kann gar nicht anders. Ich war schon immer so in der Welt. Ich bin hierher gekommen und gut, jetzt an die früheste Kindheit kann ich mich nicht erinnern, das können die wenigsten. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich mich erinnern kann, war immer schon ein Bewusstsein für mich da. Und auch für die Tatsache, dass dieses hier als Menschsein, als Wesen, als Stoffliches in dieser physischen Welt, ne, dass das, ich habe mich da schon immer dabei beobachtet. Ich habe es schon immer ausgekostet. Ich meine, ich habe die Dramen inszeniert und gelebt, die jeder inszeniert hat. Ja, von dem ersten Verliebtsein über sich von seinen Eltern und seiner Familie abwenden und da in Zwist gehen und zwar deutlich über andere verletzen und sich schuldig fühlen über, einfach alles. Also die Dramen, die man eben in diesem Leben im Laufe seiner Entwicklung spielen kann. Und ich habe irgendwie so den Eindruck, ich habe da wenig ausgelassen. Und trotzdem war parallel immer was da im Sinne von, das ist eben ein, wie soll ich das sagen, ein Teil der Existenz. Also in diesem ganzen Sein, in diesem ganzen Ich bin da oder ich bin, ist dieses Ich bin Thomas Tiller mit meiner Geschichte und mit der Familie, in die ich geboren bin und mit den Dingen, die ich dann als Beruf gelernt habe und studiert habe und mit den Abenteuern, die ich erlebt habe und den Reisen, die ich gemacht habe und ach, was weiß ich, dem, was ich an Kunst in die Welt gebracht habe. Das ist an sich eine Verwirklichung von Leben. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ja? Und deswegen ist dieser Weg, das war ja die Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieser Weg, der hat mich nicht gerufen oder der ist nicht gekommen. Der war schon immer da. Es gibt für mich keinen anderen Weg. Ich kann nicht anders in der Welt sein. Ja, ich kann, also selbst diese, als ich mit Alkohol trinken angefangen habe, da war ich eh relativ spät dran, im Vergleich zu Freunden damals. Aber selbst da, mein erster wirklicher Rausch, der hat mich einfach nur in die Nüchternheit katapultiert. Und das ist mir immer wieder passiert. Also immer, wenn ich über eine bestimmte, Rauschzustände sind super, aber immer, wenn ich über einen bestimmten Punkt rausgegangen bin, dann habe ich, im Nachhinein würde ich sagen, mein grobstoffliches Selbst weggeschossen und alles, was blieb, und das ist bis heute so, ist eine große Nüchternheit im positiven Sinne. Ich bin dann da, ich erlebe sogar meinen geschundenen Körper, meinen durch dieses Gift geschundenen Körper. Ich erlebe sogar, dass mein Ego oder mein Selbstverständnis als Thomas Tiller, dass das irgendwie noch da ist, aber nicht mehr kann. Aber da ist mehr. Ja? Und natürlich ist es viel spannender, genau dieses Bewusstsein oder diese Bewusstheit oder diese Ich-Instanz, die dann da ist, die ohne Substanzen zu erleben. Ja? Was natürlich eine deutlich schwierigere Übung ist, weil in dem Moment, wo ich wieder nüchtern bin, mein Ego zurückkommt und sich natürlich höllisch beschwert darüber, dass ich es gerade mal weg, also abgeschossen habe und sagt, das geht so nicht. Und das sind ja ähnliche Erfahrungen, wenn man dann da sitzt und meditiert und tatsächlich in andere Zustände kommt und das Ego plötzlich weg ist oder dieses Selbstverständnis als Mensch oder als grobstofflicher Mensch und man wieder zurückkommt in diese Daseinsform, dann ist natürlich das Ego da und wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, dass das wieder passiert, weil in dem Moment, das ist eine Welt, in der das Selbst nicht mit kann. Und natürlich, das Ego stirbt oder muss sterben, das ist ja kein, ich bring's um und dann, wer bin ich da noch? Ja? Sondern das ist ja diese Erfahrung von, ich gehe in meiner Selbsterfahrung vor allem in einen Zustand, in dem das Ego oder das Selbstverständnis als Thomas Tiller, als grobstofflicher Mensch, einfach nicht existiert. Ja? Das heißt ja aber nicht, dass dieses Ego nicht, wenn ich dann diese andere Zustandserfahrung wieder mit reinnehme, wieder da ist. Aber die Angst des Egos, was nichts anderes macht, als mich am Leben zu halten, und das seit 50 Jahren und bisher mit Erfolg, dass ich es da plötzlich irgendwo hängen lasse und in eine andere Wirklichkeit oder Welt oder in einen anderen Zustand gehe, in dem es nicht existiert, ja, da würde ich mich an Stelle des Egos auch wehren. Ne? Aber ich kenne diese Erfahrungen, das war ursprünglich die Frage, ich kenne diese Erfahrungen, seit ich mich erinnern kann. Ne? Diese Erfahrungen, dass da plötzlich nicht mehr ich als Thomas Tiller, als grobstoffliches Wesen bin, sondern dass da plötzlich eine andere Instanz da ist. Und diese Instanz ist, je älter ich werde und je mehr ich bestimmte Dinge übe, immer kontinuierlicher da, ohne dass sie für das Ego oder für mein grobstoffliches Selbstverständnis eine Gefahr darstellt. Ganz im Gegenteil. Ja, also je verfestigter das wird, und das ist immer noch eine Ich-Instanz, das ist ganz wichtig, aber je verfestigter das wird, desto leichter fällt es dem Ego, ganz blöd gesagt, seinen Job zu machen. Und aber auch zu erkennen, wann es einfach gar nicht gebraucht wird. Und so vom Bild her, ich komme ja auch aus einer, also was jetzt das Therapeutische angeht und meinen eigenen therapeutischen Weg aus einer Teilearbeit. Und vom Bild her ist es dann tatsächlich so, dass diese Teile irgendwo faul in der Ecke hängen und sich freuen, dass sie gerade nicht schuften müssen. Ne? So. Also insofern hat mich dieser Weg, um das nochmal zusammenzufassen, nicht gerufen, sondern ich bin hierher gekommen als Thomas Tiller und habe relativ schnell festgestellt, ich bin Thomas Tiller und ich bin es gerne, mit allen Dramen und allem drum und dran, aber ich bin nicht nur das. Ich habe keine Wahl, wenn ich in der Grobstofflichkeit bin. Das ist nämlich auch noch so etwas, was ich selber lang geglaubt habe, dass ich, wenn ich andere Zustände erfahre, dass ich dann plötzlich nicht mehr Thomas Tiller bin, was natürlich total auch Humbug ist, zumindest in meiner, also vielleicht gibt es andere, bitte, aber in meiner Erfahrung komme ich in dem Moment, wo ich in die grobstoffliche Struktur zurückkomme, also in die Inkarnierte, in diesen, habe ich keine Wahl, sondern bin Thomas Tiller, dass ich in anderen Zustandserfahrungen oder in anderen Seinsebenen grobstoffliche Strukturen erlebe und da vielleicht die Erfahrung anderer mache, ist richtig, aber in dem Moment, wo ich anerkenne, ich bin auch grobstofflich, hat diese Grobstofflichkeit zu diesem Zeitpunkt und an diesem Ort genau eine Form und das ist Thomas Tiller, das bin ich, das bin das, was ich als grobstoffliches Selbstverständnis sehen würde. Ich kann nicht plötzlich irgendwer anders sein. Ja? Nicht in dieser Zustandserfahrung. Wow. Das geht jetzt relativ schnell in ein Erleben oder eine Darstellung von eigentlich von Spiritualität. Ja klar, obwohl du wirst Ken Wilber auch gelesen haben, natürlich das Wort Spiritualität auf mehreren Ebenen mehrere Bedeutungen hat und deswegen ich mich ein bisschen wehr dagegen, es Spiritualität zu nennen oder spirituellen Weg. Aber wie würdest du es dann bezeichnen? Naja, am ehesten sowas wie vertikal und horizontal, obwohl ich selbst damit inzwischen ringe, so habe ich es in dem Buch geschrieben, aber selbst das ist nur eine Metapher. Das ist nur eine Metapher dafür, dass es ein Ich-Erfahren oder ein Ich-Erleben gibt. Und dieses Ich-Erfahren oder Ich-Erleben, so eine Art, auch das ist nur ein Versuch, es zu beschreiben, aber so eine Art Verdichtungszustände hat. Also ich meine, dazu kann man, was weiß ich, Daniel Brown lesen oder Dustin DePerna oder eben von mir aus auch Ken Wilber, die das ja sehr gut beschreiben, aber auch die können es nur beschreiben, weil sie eine Trennung reinbringen. Und eigentlich ist es keine Trennung. Sondern eigentlich ist es, so erlebst ich ein Kontinuum im Sinne von, jetzt bin ich ganz vorne, hier bin ich, Thomas Tiller, Körper, Emotionen, Selbstverständnis, Meinung haben dürfen, aber nicht müssen, sinnlich da sein und es nutzen dürfen und genießen dürfen und aus dem Vollen schöpfen, was die Sinnlichkeit angeht. Und dann gibt es so eine Art, ich erlebe es als zurück, aber auch das ist ja nur eine Beschreibung aus der Grobstofflichkeit raus, aber so eine Art Zurück- oder Entverdichtung, also je weiter ich mich da einlasse, desto weniger ist diese Verdichtung da. Bis dann an einem Punkt, wo es kein Ich-Gefühl mehr gibt, aber auch kein Wir, also an einem Punkt, wo es kein, auch alles eins ist, aber das, ich bin ja selber, solange ich in der Grobstofflichkeit bin, ich bin ein ziemlicher Skeptiker und ich bin auch mit dem Weg, den ich hinter mir habe, irgendwie ein ziemlicher kritischer Mensch, was diese ganzen Versprechen angeht. Ja? Wie soll ich sagen? Ich habe selber erlebt, dass es eine Zeit gab, dass ich aus diesem Ich bin ich und sonst nichts, also ich bin Thomas Tiller und nur diese Grobstofflichkeit, um aus diesen Dramen rauszukommen, um aus den Schatten rauszukommen, um aus meinem eigenen Dilemma rauszukommen, das Meditieren angefangen habe. In der Hoffnung, dass sich dann was verändert. Und das Spannende ist, natürlich hat sich was verändert. Aber jedes Mal, wenn ich in diese Struktur zurückkomme oder in diese Struktur annehme, weil es ist kein Zurückkommen, diese Struktur Thomas Tiller annehme, hat sich durch Meditieren an meinem Dasein hier und an den Schwierigkeiten, die ich habe, an der Geschichte, die ich habe, an den Dramen, die ich erlebe und selber inszeniere, erstmal nichts geändert. Bis auf die Referenz, dass es nicht das Einzige ist. Aber in dem Moment, wo ich das Leben hier voll ausschöpfen will, verändert jegliche Form von Erfahrung, die nicht oder die eine Erweiterung ist oder die nicht so verdichtet ist wie das hier, macht nur diese Welt weiter, aber es ändert nichts an der Stofflichkeit. So. Und wenn du meinst oder wenn du vorhin gesagt hast, dass es ein spiritueller Weg ist und du damit meinst, dass die innere Erfahrung sich erweitert, und zwar in eine Richtung, die weggeht von der Verdichtung und von der Grobstofflichkeit und von der physischen Welt und von der hiesigen Sinnlichkeit. Und dann bin ich dabei. Aber dann reden wir über einen Teil von Spiritualität und nicht über den anderen. Ja? Nämlich über den Teil von Spiritualität, der ein inneres Erleben und ein inneres Erfahren bedeutet. Und zwar auch ein inneres Erleben und Erfahren, was ich erstmal nicht kurzschließen kann mit Menschen in der grobstofflichen Welt, also mit Gegenübern im Hier und Jetzt, die diese Erfahrung nicht auch gemacht haben. Aber wenn das Spiritualität ist, ja, dann ist es Spiritualität, aber auf eine ganz, na, profan ist das falsche Wort, weil es ist ja keine weltliche Art, aber auf eine ganz simple Art. Mehr kann ich gar nicht sagen. Was nicht heißt, dass der Weg simpel ist, weil wie jeder und jede andere auch, die anfangen, solche Wege zu gehen oder sich selber als Weg zu nehmen, natürlich durch die ganzen Krisen durch müssen und durch diese Tode, die ja eigentlich keine Tode sind. Ja, das ist das, was ich vorhin mit dem Ego beschrieben habe. Also jetzt mal ehrlich, Thomas, verstehe mich nicht falsch, aber was du da gerade beschreibst, ist ja, könnte man jetzt auch aufschreiben und könnte sagen, der moderne westliche Mensch, ja, spirituell, aber nicht religiös, dieser ganze, ja, diese ganzen Versuche, etwas zu bezeichnen. Sag doch mal ein Beispiel, was das konkret heißt, weil bis jetzt ist es wirklich nur eine Beschreibung, die eins zu eins aus einem Buch über westliche, moderne, nicht religiöse Spiritualität kommen hätte können. Ja. Wie meinst du das? Was soll das heißen? Naja, also bis jetzt, wenn ich dir zuhöre, und das tue ich gerne, ich kriege es nicht zu fassen, also ich kriege keinen Geschmack, ich kann es gar nicht anders sagen dafür, was das konkret heißt. Also was verändert sich, wenn du diesen Weg gehst? Ja, nix. Also nix, alles und nix. Was soll sich denn verändern? Also wie gesagt, also mit den Sinnen, mit denen du oder ich oder jeder und jede andere in die Welt schaut, bleibt die Welt die Welt. Ne? Aber es gibt eben, für mich ist diese, ich kann es gar nicht anders sagen, diese Welt, dieses Stoffliche, das ist eine Verdichtung von was anderem, das ist durchdrungen von was anderem. Und solange man, und dieses andere, das kann man schon beschreiben, das kann man schon, ja, liest den letzten Ken Wilber, A Religion of Tomorrow, da hat der seitenweise wahnsinnig coole Beschreibungen, auf Englisch natürlich, bin gespannt, wie das sich liest, wenn es auf Deutsch rauskommt, aber wahnsinnig fantastische Beschreibungen von dem, was passiert, wenn man in der Grobstofflichkeit eine Entwicklung weitergeht, die irgendwann integral und irgendwann, naja, wie es das Buch wird, und parallel dazu eine Entwicklung oder diese Zustandserfahrungen macht und gleichzeitig aber auch dieses Ich-Gefühl, dieses Selbstverständnis in einer nicht so verdichteten Form als was Stabiles verwirklicht oder erlebt. Aber die ganzen Beschreibungen bringen nichts, weil der hat auch Beschreibungen drin von Zuständen, wo ich sage, aha, die habe ich offensichtlich noch nicht erlebt oder erfahren. Ja? Und in dem Moment, wo er die beschreibt, lese ich das mit einer großen Freude, aber lese es wirklich nur ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, im Sinne von, was heißt denn das konkret? Einfach, weil ich es nicht erfahre. Und in dem Moment, wo ich das nicht erfahre, bleibt mir nur noch eins, nämlich das Vertrauen darauf, dass andere es schon erfahren haben und dass es weitergeht. Und das ist tatsächlich auch ein Antrieb, ohne irgendwas erreichen zu wollen. Deswegen fällt es mir schwer, deine Frage jetzt zu beantworten. Was heißt das? Was soll ich sagen? Was heißt es? Naja, es heißt, dass ich in dem Moment, wo Corona ausbricht, jetzt sind wir schon dabei, aber wo Corona ausbricht, ein Teil von mir, nämlich mein grobstoffliches Alltags-Ich, in die gleiche Panik verfällt, wie alle anderen auch. Vielleicht sogar schlimmer, weil ich ein Dramaschnitzel bin. Ja? Ich bin eine Drama-Queen auf eine Art. Was meine menschliche und grobstoffliche Existenz angeht. Und zwar einfach nur aus Angst zu sterben. Punkt. Ja? Und der Unterschied ist aber zum Beispiel vor 20 Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe und ja auch ohne Kohle da stand. Ja, okay. Aber der Unterschied ist, dass es in der Grobstofflichkeit, im Leben als Thomas Tiller weiterhin das ist, was es zu retten gilt, nämlich mich zu schützen davor, auf der Straße zu landen, kein Geld mehr zu haben, damit in eine Alternativlosigkeit in dieser Welt zu gelangen, habe ich ja alles hinter mir. Ja? Aber die Panik ist nicht mehr so groß, weil es ein anderes Ich ist, was es erlebt. Und was für das die das Erleben in der Grobstofflichkeit und dieses Erleben als Thomas Tiller, der überleben will, ne, koste es, was es wolle. Weil das nicht mehr das einzige Erleben ist. Was aber nichts daran ändert, dass ich mir der absoluten Notwendigkeit zu überleben als Thomas Tiller, als dieses Wesen hier, vollkommen bewusst bin, denn in dem Moment, wo das Wesen hier nicht mehr lebt, werde ich den Rest, also alles andere, egal ob das über mein Überleben hinaus besteht oder nicht, das kann ich im Moment eh nicht sagen. Aber selbst wenn es weiter besteht, werde ich es nicht mehr so erleben können, wie ich es jetzt erlebe. Und das macht es einzigartig, das macht es unglaublich wertvoll. Und zwar jedes dieser Leben da draußen. Ne? Der Unterschied ist nur, und anders kann ich es nicht formulieren, dass dieses Ich, was das erlebt, mannigfaltiger geworden ist und damit das, was das Ego, also mein physisches Selbstverständnis erlebt, nicht nur noch ein Teil ist, sondern davon durchdrungen ist, dadurch reicher wird. Ne? Indem es mir zum Beispiel auch gelingt, was auch wieder nur Textbuch ist, ich kann es gar nicht anders sagen, aber so, du hast es ja so schön formuliert, indem es mir gelingt, mich und egal was es ist, als Ausdruck dieses Lebens, als Ausdruck des Lebens zu erleben. Und dann bin ich es nicht mehr ich. Also dann ist es nicht Thomas Tiller, mein Ego. Weil das sagt einfach nur, was weiß ich, scheiße, mein Konto ist leer. Ja? Und ich habe es in meinem Leben schon zweimal erlebt, was es heißt, wirklich ein leeres Konto zu haben. Keine Miete mehr zahlen zu können, sich eigentlich kein Essen mehr leisten zu können, zu irgendwem hingehen zu müssen und zu sagen, hey, ich habe ein Problem, kannst du mir Geld leihen? Ich kenne das. Das ist nicht neu. Und ganz im Gegenteil, die Tatsache, dass ich es zweimal erlebt habe, hat das so eingefurcht in mein Ego, in mein Überlebens-Ich, in mein Alltags-Ich, dass jetzt, als Corona ausbrach und mein letztes Jahr tatsächlich katastrophal war, die Panik noch größer war. Aber die Panik ist etwas, was ich erlebe. Ich bin nicht diese Panik. Und dadurch ist die Panik Ausdruck vom Leben. Das heißt nicht, dass mein Alltags-Ich, mein Ego, nicht drauf losstürzt, und das hat es auch gemacht, und sich um alles kümmert, um gut weiter überleben zu können. Das heißt aber auch, dass es nicht mehr die einzige Sorge ist. Und das heißt auch, ich höre mir selber zu und merke so, ich gebe gerade keine befriedigende Antwort auf deine Frage, weil deine Frage war ja, was heißt das konkret? Und jedes Mal, wenn ich es ausdrücke, kann man es genau so in jedem Buch über westliche, moderne Spiritualität lesen. Aber was soll ich auch sonst sagen? Also warum sollte ich eine andere Erfahrung machen oder ein anderes Erleben haben, als all die, die sich auf den gleichen Weg machen? Naja, also der Unterschied, nur um dir das zurückzumelden, war jetzt schon, dass ich den Eindruck hatte, es kommt von einem anderen Ort. Also bei mir ist jetzt mehr angekommen als nur das Gesagte. Also insofern, vielleicht hast du die Frage doch ein bisschen beantwortet. Ich kann es gerade selber nicht sagen. Aber jetzt mal angenommen, jemand hat es geschafft, bis jetzt zuzuhören. Also ganz platt gefragt, was ist denn dann deine Kernbotschaft? Also was ist das, wenn überhaupt? Weil ich habe ja in deinem Buch schon auch gelesen, dass du eigentlich keine Botschaft hast in dem Sinne, ja, was ich eh schon absurd finde, aber das macht das Buch ja auch wieder so auf der einen Seite einzigartig, auf der anderen Seite anstrengend, ehrlich gesagt. Aber dass du keine Botschaft hast. Was ich nicht glaube, das glaube ich dir nicht. Ich glaube dir das einfach nicht, weil keiner schreibt irgendwie 200 Seiten und zwar in der Art, wie du es geschrieben hast, ohne Botschaft. Und selbst der Titel ist ja schon so, dass klar ist, da ist eine Botschaft dahinter. Ja, natürlich. Was ist dann deine Botschaft? Hast du jetzt im Moment an andere, die es geschafft haben, die jetzt diese halbe oder dreiviertel Stunde zuzuhören, irgendeine Botschaft? Was sagst du denen? Also du sagst ja selber als Ausdruck des Lebens, und das sind ja alles große Worte, aber was ist deine tatsächliche Botschaft? Oh, also ich versuch's. Ich versuch's. Nee, ich mach's anders, weil ich kann keine Botschaft im Sinne einer Handlungsaufforderung benennen. Obwohl ich es lustig finde, dass in dem Moment, wo du Botschaft sagst, ich Handlungsaufforderung höre. Ah, erwischt. Nee, lass es mich so formulieren. Mein Erleben aus meinem Erleben raus, und zwar wirklich erleben, also ich lebe Moment für Moment und damit erlebe ich dieses Leben, kann ich nur sagen, es ist ein Wahnsinnsabenteuer, das Innere, mich, und zwar nicht mich, ich, der tolle Thomas, sondern dieses Innere, was ich vorhin beschrieben habe, zu erforschen. Teilweise mit den Karten, die andere vorgelegt haben, und zwar sowohl was das Vertikale als auch was das Horizontale angeht, und teilweise auch einfach ohne dieses Wissen und ohne die Orientierung. Lustig, dass jetzt die Glocken läuten. Irgendwas in mir, und das ist vielleicht die einzige Botschaft, die ich habe, möchte in die Welt schreien: Hey, hört auf, euch am Außen zu orientieren. Das Außen ist eh da. Und mit allem, was euch zur Verfügung steht, ja klar, rettet dieses Außen, rettet uns Menschen, rettet alles, was es zu retten gibt, wenn es denn überhaupt was zu retten gibt. Aber nicht um den Preis, dieses Abenteuer zu riskieren, dieses Abenteuer nicht zu erleben. Nicht um den Preis, am Ende, was auch immer das heißt, zu bemerken, dass diese Einzigartigkeit, die jeder von uns ist, dass dieses Universum, was jeder von uns ist, am Schluss übersehen wurde aus Angst vor Schmerzen, aus Angst vor Endlichkeit, aus Angst vor Blamage, aus Angst vor Scham, aus Angst vor all diesen unangenehmen, negativen Erfahrungen, Gefühlen, Emotionen, Gedanken, die einfach auch Teil davon sind. Und das ist die Botschaft. Das Äußere da sein lassen als Spiegel des Inneren, weil da so eine unglaublich faszinierende Welt wartet. Nicht mal eine Welt, sondern ein Universum wartet. Und jedes Mal ins Außen agieren, in der Hoffnung, dass sich im Außen was verbessert, damit es mir besser geht, heißt nicht da zu sein, wo das Leben stattfindet. Auch stattfindet. Jeder Reduktionismus, wir haben ja schon wieder, da merke ich schon so, das könnte man falsch verstehen. Aber wo das Leben stattfindet, was ich erleben kann, nämlich in mir und in dieser Schleife von ich innen agieren, dann passiert im Außen was, dann spiegelt was zurück ins Innen. Und in diesem Spiel, ja, dieses Spiel ganz zu erleben und die eine Seite nicht zu übersehen aus Angst, nämlich mich selber. Und das heißt natürlich, und das ist vielleicht tatsächlich eine Botschaft, das heißt, sich allem zu stellen, aber jetzt nicht so, ich bin radikal oder so, sondern einfach nur liebevoll allem zu stellen, was da im Inneren bisher nicht gesehen wurde. Aus Angst, aus Scham, aus Enttäuschung, aus Fassungslosigkeit, dass einem die Dinge, die einem widerfahren sind, widerfahren sind. Meine Erfahrung ist, und das ist nur meine Erfahrung, aber das ist ein Teil der Botschaft, wenn ich dann eine Botschaft habe, ist einfach nur, es ist schmerzhaft und es ist anstrengend, diesen Weg durchs Ich zuzulassen und irgendwann festzustellen, dass ich bin ein Weg. Ich bin ein Weg des Lebens. Aber sich dem zu stellen, nie über die Grenzen zu gehen, aber sich dem zu stellen, so gut es geht. Und meine Botschaft geht vor allem, und das muss ich ganz ehrlich sagen, an all die, die das eh schon so erleben. Und die Möglichkeit dazu haben. Und die Möglichkeit heißt, im Inneren diese, also auch nur einen Geschmack für diese Weite zu haben und für diese Öffnung und im Äußeren ein Maß an Sicherheit, das uns auf jeden Fall überleben lässt. Wobei mir in dem Moment, wo ich sag, schon bewusst ist, und das will ich nicht in die Welt bringen, deswegen muss ich es jetzt noch dazu sagen, wobei mir in dem Moment schon bewusst ist, dass allein diese Sicherheit Teil des inneren Abenteuers ist. Denn gefühlte Sicherheit ist gefühlte Sicherheit. Und Menschen, von denen ich sage, wow, ich könnte so nicht überleben, mit dem Maß an Unsicherheit, mit dem Leben, was ihnen gegeben ist, wenn ich denen begegne, sind das manchmal Menschen, die sich deutlich sicherer fühlen als ich und andersrum. Also ich stoße auf Menschen, wo ich rein wirtschaftlich sage, ihr seid sowas von abgesichert. Und was ich erlebe, ist ein hohes gefühltes Maß an wirtschaftlicher und anderer Unsicherheit. Also insofern geht es mir nicht darum zu sagen, jeder, der reich ist, was auch das immer wieder heißt, muss eigentlich, sondern ich sage nur, wenn es eine Botschaft gibt in meinem Leben, dann hey, wenn, wenn, Also in du von, wenn du irgendeine Chance hast. Und wenn es nur für einen Bruchteil von einer Sekunde ist, dieses Innen zu erforschen und dieses, und das ist ja das, wo es auf den Anfang zurückkommt, und diese Interaktion zwischen Innen und Außen zu erforschen und zu sehen, was, wo ist die Ursache deines Handelns und wo nutzt du das Außen, um es zur Ursache deines Handelns zu machen, aber es ist es gar nicht, weil das Außen ist immer nur ein Anlass, ne? Und welche Welt wartet da drin? Welches Universum wartet da drin? Bitte da hinsetzen und machen. Oder für manche ist es sitzen, für andere ist es bewegen. Aber sich selber nicht übersehen. In einer Zeit, in der das überhaupt erst möglich ist. Durch eine wirtschaftliche Sicherheit, die wir teuer erkaufen, weil es damit nur für einen Teil von uns möglich ist. Aber auch durch eine Entwicklung, die wir Menschen als Menschheit durchgemacht haben und aus allen Linien und Traditionen schöpfen dürfen, wenn wir wollen, ohne uns strafbar zu machen, ohne uns schämen zu müssen. Und wenn daraus wieder Tun entsteht, und das wird es, weil es lässt sich eh nicht vermeiden. Wunderbar. Aber nicht diesen Moment und diese vielen, diese dauernden Momente zu übersehen, wo nicht im Außen was passiert und ich reagiere, sondern wo dieses Ich was reagiert. Dieses Universum, wo das eigentlich das Spannendste ist, weil das auch nur einer oder eine erforschen kann. Nämlich immer man selber. Alles andere ist generisch. Aber ich selber, in der Einzigartigkeit, in der ich da bin, kann nur mich selber erforschen. Beantwortet das deine Frage? Also es ist auf jeden Fall eine Botschaft oder es sind eigentlich sogar mehrere Botschaften, die du sehr überzeugend vorträgst. Und ich glaube, damit beantwortet es meine Frage. Meinem Gefühl nach würde ich es jetzt so stehen lassen. Spür noch mal kurz hin, gibt es noch irgendwas, was du noch sagen willst, damit du es gut abschließen kannst? Ja, doch. Sehr schön. Eine Sache kommt noch, und zwar, weil ich gerade bemerke, dass ich viel über Leid und über Schatten und sowas geredet habe. Was vielleicht rübergekommen ist, aber ich nicht benannt habe, ist die unglaubliche Freude und Liebe, die in dem steckt. Also dieses Erfülltsein von diesem Abenteuer. Und das vielleicht noch als Abschluss der Botschaft, das es gibt keine Garantie, aber ähnlich wie die dunklen Seiten oder die Schattenseiten auftauchen, taucht auch alles andere auf. Und die Schönheit, diese unglaubliche Schönheit, die nur jeder und jede für sich erleben kann in diesem Universum selbst. Ich wüsste nicht, warum ich das nicht tun sollte, egal was es ansonsten kostet. Danke. Danke für die Offenheit. Danke für das innere Ringen, was ich auch immer wieder erlebt habe. Danke. Ja, und danke für den Rahmen, denn ich merke gerade, dass ich durch die Fragen und durch den Raum, den ich gerade gekriegt habe, schon auch wieder ein Stück Klarheit gewonnen. Dankeschön.
Sie hörten ein Interview mit sich selbst aus der Reihe Selbstgespräche. Mehr unter www.selbst-gespräche.de.